Heute sprechen wir endlich mit einem deutschen Founder, und zwar Adrian, einer der Founder von Airpack. Sie produzieren ihre Produkte aus Airbags und Sicherheitsgurten und machen daraus Rucksäcke und andere Accessoires. Adrian nimmt uns mit, wie die letzten Jahre dazu geführt haben, dass sie heute, 2024, 7 Jahre nach der Gründung, einen mittleren Millionenumsatz mit ihrer Brand erwirtschaften und beantwortet uns die Frage, wie er die Welt für 2030 sehen würde. Ich wünsche dir viel Spaß beim E-Commerce Inspiration Podcast. Einen wunderschönen guten Tag, meine Lieben. Mein Name ist Thomas Leskowski und ihr hört gerade den E-Commerce Inspiration Podcast. Heute zu Gast der wunderbare Adrian Goses. Adrian, schön, dass du da bist.
Ja, sehr schön, hier zu sein. Hallo.
Sehr, sehr fein. Also folgendes, ich habe vor kurzem mal einen Shoutout getätigt über LinkedIn damals, dass ich sehr, sehr gerne mal ein deutsches Unternehmen bei uns im Podcast haben wollen würde und auch eine deutsche Person, die eben auch in Deutschland ansässig ist und dort arbeitet. Und daraufhin ist jemand an uns herangetreten, und zwar Airpack, die auf der Suche waren, sozusagen da auch mit uns ins Gespräch zu kommen. Und ich habe mich dann schon einiges vorinformiert, aber auch schon mit Adrian, dem Co-Founder von Airpack, ein bisschen unterhalten dürfen, weil ich ihn davor selber nicht kannte. Und bin schon sehr, sehr gespannt, was im Zuge des Gesprächs auf uns zukommt. Adrian, bevor ich da jetzt noch weiter einen Monolog halte, magst du dich vielleicht kurz vorstellen? Wer bist du? Was machst du? Was ist Airpack? Und was hast du heute zum Frühstück gegessen?
Ja, hi, ich bin Adrian von Airpack. Wir machen Rucksäcke und Accessoires aus Airbags und Sicherheitsgurten. Also ein Upcycling-Produkt, ein nachhaltiges Produkt. Und ihr hört an meinem Akzent, ich bin ein waschechter Bundesdeutscher, so sagt man das doch bei euch. Unser Unternehmen hat trotzdem auch so ein bisschen keine österreichischen Wurzeln, aber mein Co-Founder ist Südtiroler. Und ich glaube, da gibt es dann nochmal eine sehr enge Verbindung zu Österreich. Deswegen sind wir vielleicht ein Teil davon, haben wir zumindest einen Teil von der Berglandschaft in unserem Unternehmen auch. Und was wir seit 2017 machen, ist einfach Nachhaltigkeit im Accessoire, im Rucksackbereich zu fördern und zu pushen. Und das ist auch unsere DNA, wo wir versuchen, die Welt ein Stückchen besser zu machen mit den Produkten, die wir verkaufen.
Vielleicht mal einen kurzen Blick ins Sortiment. Was für Produkte verkauft sie da ganz konkret? Also du sagst Accessoires und dergleichen. Macht sie eher Armbänder oder sind es größere Dinge?
Also angefangen haben wir mit Rucksäcken. So ein klassischer Rolltop-Rucksack. Ihr könnt gerne mal schauen, wie die aussehen auf airpack.de. Schreibt man mit Q am Ende. Das muss man vielleicht noch dazu sagen. Mittlerweile machen wir aber auch viele kleine Produkte wie Bauchtaschen, andere Rucksackmodelle, Schlüsselanhänger, alles, was man sich so vorstellen kann. Man muss sich das so denken, dass das Material, was wir verarbeiten, die Airbags und die Sicherheitsgurte, ein sehr, sehr robuster und guter Stoff ist, den man sehr vielseitig einsetzen kann. Also wenn man kreativ ist, gibt es da, glaube ich, kaum Grenzen, was man aus dem Stoff machen kann. Und wir haben mit dem Rucksack angefangen und wir sind mittlerweile schon so weit, dass wir sogar Hundespielzeug machen. Also da ist eine breite Palette möglich. Zu dem Zeitpunkt, wo der Podcast released wird, ist, glaube ich, auch unsere zweite Brand Redoggo draußen. Das ist dann das Hundespielzeug. Also eine ganze Menge an Produkten aus Autoschrott.
Sehr, sehr spannend, du hast jetzt die Hunde-Brand erwähnt. Vielleicht kurzer Vergleich. Wie findest du, unterscheiden sich jetzt einerseits Accessoires mit dem Bereich Tierbedarf im E-Commerce selbst?
Also jetzt in unserem konkreten Fall gibt es da schon Schnittmengen, weil wir natürlich auch einige Produkte von unserem Standardsortiment, wie zum Beispiel unsere Bauchtasche, auch bei dem Hunde-Accessoire, bei der Hundemarke mitverkaufen, vertreiben. Hier haben wir dann vielleicht ein kleines Feature noch dazu gepackt, so ein D-Ring, dass man einen Hundekotbeutel oder sowas dranhängen kann. Das ist so die einzige Veränderung. Aber im Großen und Ganzen gibt es natürlich einen großen Unterschied für uns. Rucksäcke, gerade unsere Rucksäcke sind sehr, sehr robust und sehr stabil. Und ein Kunde kauft dieses Produkt letztlich nur einmal. So die Theorie, klar, wenn er irgendwie das in verschiedenen Farben haben will, dann öfters, aber bei einem Rucksack ist es tatsächlich schon so, dass wenn man einen guten Rucksack hat, dann hat man den und dann ist es ja auch Sinn und Zweck, dass man nicht irgendwie im nächsten Jahr einen neuen kauft. Und bei dem Hunde-Accessoire, Hundespielzeugbereich spielen wir natürlich schon ein bisschen die Customer Lifetime Value mit rein. Also da können wir natürlich Hunde-Accessoires öfters verkaufen. Ein Hund verliert das, ein Hund zerbeißt das. Und das ist für uns jetzt ganz spannend, weil wir von einem Produkt, wo wir im Performance-Marketing ja sehr getrieben von hohen AOVs waren und wir halt wussten, wir müssen beim Erstkauf profitabel sein, jetzt hin zu einem Produkt, wo es vielleicht auch möglich ist, über die Customer Lifetime Value zu kommen, was ja so ein bisschen der Trend im Performance-Marketing ist, sage ich mal, die letzten Jahre. Mhm.
Von was für einer Größenordnung reden wir bei Rucksäcken? Also habt ihr da die ersten 5 Stücke verkauft jetzt seit 2017 oder sind schon ein bisschen mehr geworden?
Stücke, ja, das ist eine gute Frage. Also wir haben, glaube ich, wenn man jetzt alle Produkte nimmt, die wir so verkauft haben, haben wir auf jeden Fall schon über 100.000 Produkte verkauft. Würde ich sagen, dass wir sind gerade in einem mittleren einstelligen Millionenbereich, was den Umsatz angeht. Also wir sind noch keine Weltmarke, aber schon so, dass man uns vielleicht als Upcycling-Unternehmen doch mittlerweile recht ernst nehmen kann.
Sehr, sehr spannend. Du sagst jetzt auch, die Zukunft soll sozusagen mit der Hunde-Brand weitergehen. Das heißt, ihr habt ja auch in den letzten 7 Jahren schon relativ viele Learnings machen dürfen mit eurer jetzigen Brand, die wahrscheinlich auch in die neue Brand mit einfließen. Gehen wir vielleicht ganz konkret in das Thema Learnings. Wo denkst du, waren so für dich in den letzten 7 Jahren so die größten Takeaways, die du mitnehmen konntest, wo du gesagt hast, das waren so die springenden Punkte, die unser Business entscheidend verändert haben?
Naja gut, bei uns, in unserem Case, gab es verdammt viele Learnings, aber das liegt auch daran, dass wir am Anfang, vielleicht hole ich da nochmal kurz aus, wie das Ganze denn gestartet ist. Es war ein Universitätsprojekt, das wir, Michi und ich, in Rotterdam zusammen hatten wir damals als 2 Studenten die Idee und haben das dann während der Uni-Zeit gepusht und gebastelt. Also es war wirklich so, wir sind auf den Schrottplatz gegangen, wollten irgendwie was recyceln, haben dann einen Airbag gesehen, den Airbag genommen und so. Das erste Mal in meinem Leben habe ich was genäht und einen Prototypen gebastelt und das ist dann immer so weiter entstanden. Und dann nach der Uni haben wir uns dann entschieden, dass wir keinen Berufseinstieg suchen, sondern sofort mit unserer eigenen Idee anfangen. Und wer selber mal studiert hat, der weiß, dass man auch mit einem Masterstudiengang nicht auch von der Uni kommt und auf einmal alles kann. Also es war bei uns dann auch so, dass wir sehr, sehr viele Dinge dazulernen mussten. Deswegen fingen auf der Reise, glaube ich, bei ganz mittlerweile, würde ich sagen, Basic-Sachen an. Also wie kalkuliere ich überhaupt so ein Produkt? Also was muss ich für Margen einkalkulieren? Wie kalkulieren Händler? Wie funktioniert eigentlich Online-Marketing? Was für Möglichkeiten habe ich, Reichweite zu kriegen, bis hin zu, wie werte ich am Ende die Performance eigentlich aus? Also das ist sehr verrückt, weil wir am Anfang wirklich gar keine Ahnung hatten, was wir machen. Deswegen ist ein ganz großes Learning für mich, glaube ich, gewesen, überhaupt einmal dieses unternehmerische Verständnis zu bekommen. Also es ging in meinem Kopf am Anfang nicht rein, wie Margen eigentlich verteilt werden und wenn ich ein Produkt einkaufe, dass ich dann doch ordentlich was aufschlagen muss, um überhaupt halbwegs profitabel dazustehen. Ich glaube, wenn man so als E-Commercer oder Händler quasi in diesen Markt reingeht, dann ist man sich dem gar nicht bewusst. Das war ein großes Learning für mich. Und dann hatte ich natürlich über die Zeit viele Learnings durch die ganzen Ups und Downs, die wir durchgemacht haben. Also wir waren zum Beispiel in Covid kein Gewinner der E-Commerce-Szene, weil Rucksäcke und Taschen dann während Covid trotzdem nicht das Hot-Item waren, denke ich mal. So ging es dann halt so hin, dass wir auch irgendwie lernen mussten, dass man auch Phasen, in denen es nicht so gut geht, trotzdem mit einem gewissen Optimismus als Gründer beschreiten kann und dass es am Ende, wenn man das Durchhaltevermögen hat und an seine Idee glaubt und die Idee auch gut ist, dass man dann durch alle Krisen kommt und Lösungen für ganz viele Probleme findet. Also ich habe jetzt nicht so das konkrete Learning, was ich dir sagen kann, weil es bei uns wirklich eher so die Reise ist. Ich kann euch jetzt leider nicht sagen, das Spend-Verhältnis Google-Facebook 70-30 ist der Clou. Und wenn ihr das macht, dann macht ihr alle Millionen Umsätze. So funktioniert es, glaube ich, nicht. Aber so im Großen und Ganzen ist das größte Learning wirklich, dass man einfach starten muss und sich auf Sachen einlassen muss, die Probleme, die kommen, einfach mit ja, mit der gewissen Portion Selbstbewusstsein und dem Glauben an die Idee überstehen muss. Und da sind wir eigentlich schon recht weit gekommen jetzt, würde ich sagen.
Ja, hätte ich auch gesagt. Nimm uns vielleicht noch ein bisschen mit auf deine ersten 12 Monate, so mehr oder weniger. Wie habt ihr euer Projekt finanziert? Wie kam es zu den ersten Rucksäcken? Wie kam es dazu, dass die ersten 1000 Rucksäcke produziert werden konnten? Hast du die noch selbst genäht? Weil du hast zuerst gesagt, du bist selbst an der Nähmaschine gesessen und jetzt wird es wahrscheinlich nicht mehr so sein, dass wenn er zigtausende Rucksäcke verkauft, dass du die alle selber machen wirst, sondern da wird natürlich ein gewisser Prozess aufgesetzt sein, dass das funktionieren kann. Magst du uns da vielleicht ein bisschen so eintauchen lassen in die Welt, wie so der Anfang gestartet ist?
Klar, voll gerne. Ja, also wenn ich die alle noch selber nähen würde, dann würde ich das einfach nicht hinkriegen und zweitens würde, glaube ich, keiner mit der Qualität einverstanden sein, weil so gut waren meine Näh-Skills dann trotzdem nicht. Ich muss sagen, dass ich die erste Phase von unserem Business auch nach wie vor irgendwie die allercharmanteste und spannendste fand. Also das war wirklich so eine verrücktes, das ist fast filmreif gewesen. Irgendwie zwei Studenten, irgendwie, wir hatten gedacht, wir wollen jetzt mal irgendwas machen. Wir haben Entrepreneurship studiert. Das heißt, es ist so der Gründerstudiengang, kann man in den Niederlanden ganz toll studieren. Und wir haben im Studium gedacht, Mensch, es wäre doch cool, wenn wir jetzt wirklich mal mit einem Produkt um die Ecke kommen und nicht nur irgendwie einem langweiligen, faden Businessplan. Und ich hatte das ja eingangs schon erzählt, da sind wir wirklich auf den Schrottplatz gegangen, weil wir da so gedacht haben, ja, da finden wir doch irgendwas, was wir upcyclen können. Wir hatten schon diese intrinsische Motivation, dass wir gerne, dass wir den Planeten ein bisschen besser machen wollen, also dass unser Business auch einen gewissen Purpose hat. Buzzword, was man jetzt ganz viel hört, aber das war tatsächlich auch unser Ansatz, dass wir gesagt haben, wir wollen mit unserer unternehmerischen Tätigkeit auch irgendwas neben Geld und Karriere bewegen. Und so sind wir auf die Idee Upcycling gekommen. Und mein Lieblingsspruch ist eigentlich in dem Kontext immer, wenn man Airpack mal verfilmen würde ich sage jetzt immer Leonardo DiCaprio, aber der ist vielleicht schon zu alt jetzt mittlerweile. Weiß ich nicht, wer jetzt gerade der Rising Star in Hollywood ist. Wenn der meine Rolle spielt, dann ist das so die Szene, wo wir an so einem Auto vorbeigelaufen sind. Und es war wirklich genau so. Ich bin an einem Auto vorbeigelaufen, die waren so gestapelt. Da waren ein grünes, ein rotes und ein blaues so aufeinander und ganz zerstaucht. Und ich habe reingeguckt in dieses Auto. An dem Tag hat es auch geregnet, das ist in Holland ja Standard. Und da hing dieser Airbag aus dem Lenkrad. Und dieser Airbag, der hing aus dem Lenkrad und hatte aus irgendeinem Grund die Form von einem Rucksack. Und das ist nicht normal. Also so ein Airbag ist normalerweise, platzen die auf und die sind eigentlich so ein fetzen Stoff. Aber der hatte irgendwie so eine Nuance anders als die meisten Airbags, die ich danach gesehen habe. Und ich musste überhaupt nicht denken. Ich hatte sofort das Bild von einem Rucksack im Kopf und das war so. Ja, es ist so ein Moment gewesen, der irgendwie jetzt für den Rest meines Lebens doch sehr bezeichnend ist. Ich meine, wir machen das jetzt schon über 7 Jahre und an dem Tag haben wir dann den Airbag aus dem Lenkrad rausgeschnitten. Ich habe noch Sitzgurt haben wir noch mitgenommen und ein paar andere Sachen. Und dann haben wir gesagt, Mensch, jetzt wollen wir es wissen, jetzt machen wir da auch was draus. Und dann sind wir zu einem HEMA gegangen. Ich weiß nicht, ob es das bei euch in Österreich gibt. Das ist so ein holländischer Laden, der so alles und nichts hat.
Ja, voll. Ich habe dort irgendwann
mal. Und da habe ich mir. Okay. Und da habe ich mir wirklich Nadel und Faden gekauft. Mehr nicht. Also Nadel, Faden und vielleicht irgendwie ein bisschen Klebstoff. Und dann habe ich mich mit meinem Kollegen zusammen irgendwie in so einer Studentenbude haben wir uns hingesetzt und haben einfach genäht. Und ich habe mir bestimmt 100 Mal in den Daumen gepiekst, weil, wie gesagt, ich habe kein Nähen studiert, nie Nähen gelernt. Aber nach 4-5 Stunden harter Arbeit ist dann wirklich ein Prototyp entstanden, der schon aussah wie ein Rucksack und der die Vision und die ganze Story, so wie Airpack jetzt ist, eigentlich fabelhaft repräsentiert. Und da waren wir natürlich stolz wie Oscar und sind dann, als wir das vor unseren Kommilitonen dann als Pitch auch präsentiert haben, war ein sehr cooler Kurs, waren alle aus dem Häuschen. Also alle fanden das total cool, weil es hat natürlich keiner ist da mit einem Produkt oder mit einem Prototypen um die Ecke gekommen. Alle hatten irgendwelche Ideen für tolle Apps, die sie dann in PowerPoint vorgestellt haben. Und wir waren natürlich dann mit diesem Prototypen die Ausnahme. Und die Begeisterung von den Kommilitonen zu dem Zeitpunkt, die war derartig groß, dass uns das einfach so gepusht hat, dass wir einfach Gas geben wollten. Und dann war es eigentlich, zu dem Zeitpunkt war es schon fast so ein kleiner Selbstläufer. Wir haben das dann in jedem Kurs eingesetzt. Also einmal wie haben wir einen Kurs gehabt, wie man einen Businessplan schreibt, dann haben wir einen Kurs gehabt, wie man was finanzieren kann und so weiter und so fort. Und ich habe über den Master wirklich auch das Nähen gelernt. Irgendwann habe ich mir eine Nähmaschine gekauft, so eine Handkurbel-Singer-Nähmaschine. Und ich würde sagen, ich bin einer der wenigen, die es geschafft haben, im Master of Science mit dem besten Skill überhaupt rauszugehen. Und das ist dem Wissen, wie man eine Nähmaschine bedient und wie man ein Produkt designen kann. Ja. Schon verrückt. Diese Situation, die werde ich auch nie vergessen, wie wir da irgendwie zusammen saßen. Und wenn man dann die nächsten Prototypen gesehen hat, der dann natürlich viel besser aussah, weil auf einmal hat man maschinell genäht, dann wurde diese Vision immer greifbarer in unseren Köpfen. Ah ja, und dann war das Ende vom Studium da. Wir waren noch immer zwei Studenten und hatten auch immer noch keine Kohle, weil ja, als Student ist das, ich sag mal so, das Taschengeld, was man von den Eltern kommt, das landet dann doch eher in Biertje in den Niederlanden. und Studentenpartys. Deswegen, wir hatten nicht viel und dann haben wir uns natürlich überlegt, wie finanzieren wir das Ganze eigentlich? Und um Kredit aufzunehmen, waren wir zu grün unter den Ohren, hatten wir auch keine Ahnung, wie man das anstellt. Und dann kam die Idee auf, dass wir doch Crowdfunding machen könnten. Wir haben gedacht, Mensch, die Idee hat so viel Potenzial. Es ist so, zu dem Zeitpunkt war das ja noch ganz früh mit der Nachhaltigkeit. Das ist nicht wie jetzt, dass das irgendwie jeder Zweite macht, sondern ich würde sagen, da waren wir schon eine der Ersten, die mit der Idee um die Ecke gekommen sind, hatten ein sehr gutes Momentum. Und dann haben wir Produkte entwickelt und eine Crowdfunding-Kampagne gemacht und 69.700 Euro oder so eingenommen als Crowdfunding bei Kickstarter. Ich glaube, 510 Rucksäcke oder sowas sind da über den Ladentresen gegangen. Kann man sich auch noch immer angucken, die Kampagne. Ja, und dann standen wir da. Ne? Die zwei Studis, die auf einmal 70.000 Euro auf dem Konto hatten. War natürlich für uns Unsummen an Geld, also ich habe, weiß ich nicht, vorher war wahrscheinlich kontinuierlich auf meinem Konto 200 Euro oder so. Und zum Ende des Monats wurden die immer sehr, sehr knapp. Und dann war auch immer so viel Geld da. Und wir haben auf einmal festgestellt, wow, das funktioniert. Jetzt können wir Gas geben. Dann mussten wir natürlich auf einmal ganz viele Probleme lösen, weil Material für 500 Rucksäcke hatten wir zu dem Zeitpunkt nicht. Ne? Da konnte ja keiner mit rechnen, dass das so viele Rucksäcke werden. Und ja, das war dann der Startschuss von allem und dann ging's in die Produktion, Produktentwicklung, Materialbeschaffung. Also man muss auch sagen, dass unser gesamtes Geschäftsmodell ein sehr, sehr komplexes ist, weil wir nicht das machen, was alle machen. Also wir kaufen keinen Rucksack in Asien von irgendeinem Lieferanten, der alle seine Materialquellen hat, der die Designs eigentlich schon hat und ich packe nur mein Label drauf, also so Dropshipping oder so. Das funktioniert ja beim Upcycling gar nicht. Das ist total unkonventionell. Also mit einem Abfallmaterial, was in der Industrie zu machen, ist erstmal, da muss man sehr viele Türen einrennen, bis man da Leute findet, die mit einem zusammenarbeiten und die das ermöglichen und die das vor allem auch ökonomisch ermöglichen. Also da hatten wir sehr viele Herausforderungen.
Ich wollte gerade sagen, du kannst nicht auf den Bestellbutton klicken, sondern du brauchst eigentlich unter Anführungszeichen Müll für deine Produktion. Und das ist jetzt nicht der klassische Business Case, den jetzt jeder hat, dass man auf Reste wartet sozusagen, die dann entsprechend verwerten kann, um damit das eigene Produkt zu gestalten. Mittlerweile dürfte der Prozess besser geworden sein. Ich glaube, wir haben im Vorgespräch kurz geredet, du warst ja noch selbst ein paar Monate im Ausland und um einfach die Prozesse zu verbessern. Wie war das damals so für dich? Also wo hast du da angesetzt? Was war das Endergebnis der Prozessverbesserung im ersten Schritt?
Ja, also es ist natürlich so, dass wir dann trotzdem zu dem Zeitpunkt, also heutzutage würde ich es alles anders machen. Heutzutage würde ich mir irgendwie einen Designer einstellen oder einen Freelancer suchen, der mir da unter die Arme greift. Aber wir haben irgendwie zu dem Zeitpunkt, ja, es ist wieder dieses finanzielle Thema. Plus, ich glaube, es war auch gut, einmal diese Schule zu durchlaufen. Wir haben halt den Anspruch gehabt, das alles selber zu machen. Und wir waren dann drüben bei unserer Produktion in Rumänien. Da produzieren wir nach wie vor, da kriegen wir auch die meisten Materialien her. Also das ist so ein Closed Loop letztlich, also weil Airbags werden ganz viel in Rumänien genäht. Und wir kriegen dann die Ausschussware, die nicht weiterverarbeitet werden dürfen, ganz nah bei unserer Produktion. Und dann geht es da weiter. Und genau, wir waren dann halt in Rumänien und haben halt angefangen zu überlegen, wie kann man denn so einen Prozess effizient gestalten? Wie sollte man einen Rucksack überhaupt nähen? Und ich denke mal, heutzutage hätte ich mir da ja schon mehr Expertise reingeholt. Zu dem Zeitpunkt haben wir viel selber gemacht, deswegen hat es alles ewig gedauert. Aber es war eine gute Schule, denke ich, für uns. Deswegen bin ich jetzt nach wie vor auch in Produktthemen, würde ich sagen, recht gut unterwegs. Gutes Verständnis dafür. Also ich würde die Zeit trotzdem nicht missen wollen, aber das war dann schon sehr, sehr detailliert alles. Also will ich jetzt gar nicht im Podcast drauf eingehen, wenn ich da jetzt diese ganzen Kleinigkeiten erkläre, dann sind wir auf jeden Fall über den 90 Minuten. Was ich aber sagen kann, damit vielleicht der Hörer die Komplexität versteht, es ist ja so, normalerweise, wenn ich ein Produkt produziere, dann kaufe ich mir ein Stoff auf der Rolle, das ist alles, hat irgendwelche Normen, die auf die gängigen Schneidemaschinen passen, dann wird der Stoff schön übereinander gelegt und ich schneide automatisiert 100.000 Teile gleichzeitig gefühlt und dann fange ich an zu nähen. Und bei uns ist es halt wirklich so gewesen, jeder Airbag war anders, dann hatten die Airbags natürlich Airbags kleine Fehler, dann konnte ich das Stück nicht nutzen. Das heißt, letztlich ist es wirklich so, dass jedes Teil, was für unsere Rucksäcke geschnitten wird, nach wie vor schaut sich einfach eine Person an und überlegt sich, was kann ich daraus machen? Und dann macht diese Person das. Also es ist ein sehr arbeitsintensiver Prozess, dieses Material dann auch wieder zu verwerten, so wie wir das wiederverwerten wollen. Mhm. Das ist die große Arbeit, aber am Ende des Tages lohnt es sich, weil durch das Upcycling sind unsere Produkte wirklich unfassbar nachhaltig. Ich kenne keine Produkte, die nachhaltiger sind, zumindest aus dem Recycling-Spektrum. Upcycling-Produkte gibt es natürlich einige, die ungefähr auf unserem Niveau sind. Wenn ich nämlich upcycle, dann nehme ich ja ein Material, was es bereits gibt und funktioniere das letztlich einfach nur um. Also wir nehmen den Airbag, schneiden unsere Teile raus und fangen an zu nähen. Wenn ich jetzt aber zum Beispiel recycle, dann muss ich, man hört das ja an jeder Ecke, ist aus PET-Flaschen gemacht, dann muss ich ja erstmal aus einer PET-Flasche ein Garn machen. Aus dem Garn muss ich einen Stoff machen und aus dem Stoff muss ich das Produkt machen. Und das heißt, dass da nochmal ganz andere Ressourcen reinfließen, als beim Upcycling, wo ich sofort verarbeiten kann, wo ich gar keine Ressourcen mehr benötige, um aus dem Material was zu gewinnen.
Das ist mega spannend, das haben wir jetzt mitschreiben müssen, weil auch ich nicht der Nachhaltigkeitsexperte schlechthin bin, aber allein der Gedankengang, der du gesagt hast mit, das ist aus Kunststoff aus den Meeren mehr oder weniger entstanden. Ja,
ich bin auch nicht der Nachhaltigkeitsexperte.
Aber du kennst dich schon gut aus, du darfst dich aber auch nicht runterspielen.
Ja, habe ich gelernt dann dabei.
Sehr, sehr spannend. Um vielleicht aufs Thema E-Commerce dann wieder zurückzukommen, ab wann gab es dann so euren ersten Online-Shop nach der Crowdfunding-Kampagne, wo du gesagt hast, okay, jetzt gehen wir offiziell in den Sale raus?
Ja, also erstmal hatten wir nach der Crowdfunding-Kampagne das Problem, dass wir so viele Rucksäcke auf einmal nähen mussten und so viel Material brauchten. Das war dann auch nochmal so ein Knackpunkt. Ich habe ja eingangs bei meinem Tipp erzählt, dass man einfach an sich glauben muss. Und das war auch irgendwie so bei uns. Also wir hatten halt auf einmal brauchten wir Material für 500 Rucksäcke und hatten keine Quelle. Und es wäre unmöglich gewesen, das von Schrottplätzen zu kriegen, wie bei unserem Prototyping. Und dann sind wir auf diesen Lieferanten gestoßen, der gesagt hat, hey, guck mal hier, ich habe eine ganze Halle voll mit Ausschussware. Könnt ihr haben. Und dann hatten wir auf einmal Material und konnten diese ersten 600, 700 Rucksäcke nähen. Und als wir dann ausgeliefert haben, das war am Dezember, Januar, also es war im Januar 2018 und Dezember 2017 haben wir ausgeliefert. Und als die ersten Produkte dann ausgeliefert wurden, also beziehungsweise als wir dann unseren Soll erfüllt hatten, die Produkte an der Frau waren, konnten wir weitere Produkte verkaufen. Vorher haben wir gesagt, jetzt können wir ja nicht verkaufen, wir haben ja sowieso Land unter. Und dann ging der Shop, glaube ich, im Frühjahr 2018 online. Ein Shopify-Shop, ganz simpler, den wir dann gestartet haben, um wieder Produkte zu verkaufen.
Sehr, sehr cool. Der hat sich mittlerweile ein bisschen weiterentwickelt, würde ich meinen. Also wenn man sich jetzt so eure Umsatzzahlen anschaut, ist man sich wahrscheinlich sicher, dass es mehr ist als 2018. Was waren für dich so die entscheidenden Wendepunkte oder gab es überhaupt entscheidende Wendepunkte, wo du gesagt hast, okay, ich glaube, jetzt geht's bergauf. Ich glaube, jetzt erreichen wir ein gewisses Umsatzwachstum und können zumindest ein wenig skalieren. Wo sagst du, waren so für euch wichtige Meilensteine im Zuge der Jahre?
Ich glaube, der, Der erste wichtige Meilenstein, also ein Riesenmeilenstein für uns war, als wir festgestellt haben, als wir das erste Mal festgestellt haben, dass die Ads tatsächlich funktionieren, und zu dem Zeitpunkt haben Ads ja noch sehr, sehr gut funktioniert. Das war irgendwann Mitte 2018, haben wir angefangen, ein bisschen mehr Ads zu schalten, hatten da auch dann Leute, die sich auskannten an Bord. Und da ging das dann, wurde es dann halt mehr. Und zu dem Zeitpunkt habe ich, glaube ich, gedacht, jetzt geht's richtig ab. Aber wenn ich jetzt aus der Retro-Perspektive drauf schaue, dann denke ich mir, ja, das war doch irgendwie ein bisschen Kindergarten. Und ein weiterer super wichtiger Punkt war, als wir einen Versanddienstleister hatten. Also wir hatten zum Beispiel, dass es so weit geht, wir wussten gar nicht, dass es sowas gibt wie Versanddienstleister. bis zu dem Zeitpunkt, als ich das irgendwann mal rausgefunden habe, habe ich die Pakete selber verpackt. Und da war ich ja operativ ja so eingespannt, dass ich irgendwie auch gar nicht so viel machen konnte. Ich habe den Anspruch gehabt, zu der Zeit ganz viel selber zu machen, von der Webseite bauen bis hin zu den Pakete packen. Ja. Weil die eigene Zahl kostet ja nichts, ne?
Endlich sagt das mal jemand genau, im Podcast und nicht ich. Bin ich gerade so happy, weil ich sage, vielen, die so Wachstumsvorhaben haben, wie, ich sage jetzt mal, die vielleicht auch so in umsatztechnisch in eure Liga kommen wollen, irgendwann ist es einfach vorbei, dass der Gründer die Pakete selbst packt. Und wenn ich das Mindset früh genug habe, einfach diese Versanddienstleister zu nutzen, spiele ich mich auf so vielen Ebenen frei und kann einfach auch gewisse Skalierungsvorhaben in die Tat umsetzen und gewinne ganz viel Zeit und vielleicht auch wieder Kapazität im Kopf dazu, dass man da dranbleiben kann. So, Entschuldigung, jetzt habe ich dich unterbrochen. Gerne,
ganz absolut. Gerne. Also das ist nochmal gut, dass du das so zusammengefasst hast, weil das ist wirklich so. Ich glaube, zu dem Zeitpunkt, wo ich festgestellt habe, jo, Adrian, du kannst nicht alles selber machen, natürlich mit Michi zusammen, der hat mindestens genauso viel geackert wie ich, das würde ich hier nochmal an der Stelle sagen. Aber als wir dann festgestellt haben, okay, wir können uns ja Dienstleister reinholen, die solche Sachen machen, die eher so im Unternehmen, also man sagt ja immer so schön, man muss am und nicht im Unternehmen arbeiten als Gründer und Geschäftsführer. Ich würde sagen, in der ersten Zeit habe ich sehr viel im Unternehmen gearbeitet und mache das nach wie vor, glaube ich, auch noch ab und zu. Aber als wir das dann hingekriegt haben, die ersten Bereiche abzugeben und uns auf neue Sachen zu konzentrieren, uns ein bisschen mehr Expertise reinzuholen, dann ist es auf jeden Fall schneller gewachsen. Und da hatten wir auch wirklich einen Lauf, dann ging es echt gut. Wir haben uns, glaube ich, jedes Jahr verdoppelt, umsatztechnisch, ohne Investment und so. Also einfach Leute kannten uns, wir haben gute Presse bekommen und so weiter. Und dann kam halt Covid. Das war dann erstmal so eine kleine Bremse, ein kleiner Schocker. Aber ich glaube, so nach 4, 5 Monaten Covid war es dann auch wieder damit ging es wieder weiter bergauf. So, ne? Aber die Krisen haben wir auch schon alle mitgenommen. Die Inflation haben wir jetzt auch mitgenommen mit dem Einfall in die Ukraine von Russland. Das hat uns auch irgendwie am Anfang keine tollen Umsatzzahlen beschert. Ja. Aber es ist trotzdem so, dass man, glaube ich, einen sehr treuen Kundenstamm hat, die einem in der Zeit auch immer über Wasser gehalten haben.
Genau, ich wollte gerade sagen, also über die Kundenbindung, ihr habt natürlich auch einen nachhaltigen Zweck, das spricht sich natürlich herum, überhaupt wenn der Rucksack lang hält, wenn man jetzt so seinen Airbag produziert hat, ist natürlich wirtschaftlich gesehen ein Nachteil, wie du zuerst schon gesagt hast, du hast keine Customer Lifetime Value, weil du einfach im besten Fall den Rucksack nicht ein zweites Mal verkaufst, es sei denn, es ist ein Geburtstagsgeschenk etc., aber die Person selbst, die ihn gekauft hat, wird ihn wahrscheinlich selten ein zweites Mal kaufen. Und demnach eine sehr interessante Entscheidung. Wann ist dann so bei euch der Moment gewesen, wo du gesagt hast, puh, jetzt haben wir das erste Mal so ein bisschen den Umsatzrekord geknackt, den wir uns schon lange vorgenommen haben. Gab es den Moment, wann war der, was war so das Ausschlaggebende dafür?
Es gab zwei, drei Situationen. Ich glaube, die eine sehr spannende war, unser erstes Mal Black BFCM mitzumachen. Wir haben uns da am Anfang immer so gegen gewehrt, weil wir gesagt haben, es ist halt nicht so nachhaltig, so ein Konsumfest zu feiern, aber dann haben wir uns irgendwann gedacht, wenn jetzt das halt alle unsere Konkurrenz macht, die nicht nachhaltig ist und wir dann die sind, die da nicht mitmachen und uns dadurch irgendwie, dann kaufen die Leute halt nicht nachhaltige Produkte und wir haben auch noch weniger Mittel, um unsere Mission zu erfüllen. Da haben wir irgendwann mitgemacht und dann haben wir schon festgestellt, also wie krass das einfach ist, wie krass Deals funktionieren und dieses FOMO-Zeugs, was man halt auf ganz vielen Webseiten auch sieht. Das war ein krasser Moment. Ich glaube, das war 2020, dass wir das erste Mal gemacht haben. Dann hatten wir den einen oder anderen TV-Auftritt, der richtig krass war. Also wir waren zum Beispiel bei ProSieben Galileo. Ich glaube, 2022 war das. Könnt ihr euch auch noch auf YouTube angucken. Galileo hat das auf YouTube gepostet. Total cool, auf einmal so im deutschen Fernsehen zu sein. Und ich glaube, an dem Tag war unser Umsatzrekord. Ich glaube, wir haben 35.000, 40.000 Euro Umsatz an dem Tag gemacht, was schon krass war. Also zu dem Zeitpunkt waren wir jetzt noch nicht auf so einem hohen Scale. Und die nächsten ordentlichen Kooperationen, die wir hatten, waren Influencer-Kooperationen. Beziehungsweise, ich nenne ihn immer ungern Influencer, weil er viel mehr ist als ein Influencer. Wir arbeiten zusammen mit Robert Mark Lehmann. Das ist ein Umweltschützer, ein Meeresbiologe, ein Bestseller-Autor, ein YouTuber, ein Tierschützer. Also der macht ganz viele Sachen, aber unter anderem hat er eine sehr hohe Reichweite. Und wir arbeiten jetzt schon ein bisschen länger mit ihm zusammen. Und zu einem Zeitpunkt haben wir einen ganz besonderen Rucksack gelauncht. Das ist der Airpack Orca Edition. Das ist ein Rucksack, der hat so ein Stick von einem Orca drauf und ist auch designt wie ein Orca. Also sehr schwarz-weiß. Den gibt es gerade auch immer noch, kann man sich gerne mal anschauen. Und da spenden wir einen Teil der Produkte an den Tierschutz, an den Orca Research Trust. Also ist noch neben der Nachhaltigkeit, die wir sowieso, für die wir stehen, hat es noch einen weiteren Purpose, und das ist Tierschutz. Und da haben wir im YouTube-Stream diesen Rucksack vorgestellt, und in dem Tag hatten wir das erste Mal einen sechsstelligen Umsatz und innerhalb von 3 Stunden einen sehr niedrigen sechsstelligen Umsatz. War trotzdem sechsstellig. Genau. Das war, glaube ich, der umsatzmäßig der krasseste Moment, den wir je hatten. Und ansonsten, wir machen ja nicht nur E-Commerce, sondern wir arbeiten auch viel mit Unternehmen zusammen. Dadurch, dass wir unsere Produkte in Europa fertigen, kann man unsere Produkte sehr, sehr gut personalisieren. Also das normale Personalisieren ist ja, ich hole mir einen 3 Container aus Asien und dann kann man noch das Logo da irgendwo draufklatschen von der Deutschen Bank oder so. That's it. Und bei uns ist es halt wirklich so, wenn ein Firmenkunde bei uns bestellt, dann produzieren wir das Produkt für diesen Firmenkunden. Das heißt, der kann den Rucksack komplett frei gestalten, so wie er will. Er kann den Rucksack in seiner CI-Farbe produzieren lassen, und das ist trotzdem in 7, 8 oder 6 Wochen teilweise da. Und da hatten wir jetzt über die Zeit öfters mal solche krassen Aufträge, die aus dem Nix gekommen sind. Da war irgendwie ein großer, ich darf den Namen, glaube ich, nicht sagen, aber ja, Elektromobilität, schreiben die sich auf die Stirn. Und da wurden über 1200 Produkte gekauft. War dann einfach so eine Anfrage, ja, wir würden gerne 1200 Stück haben. Und da haben wir auf einen Schlag 1200 Stück verkauft. Das sind ja auch immer wieder coole Momente, die dann abseits von dem Performance-Marketing auch funktionieren.
Was löst so ein Tag, wo du einen sechsstelligen Umsatz machst, in dir aus? Also was macht das mit einem Gründer?
Man würde ja meinen, dass man dann irgendwie in die Stadt fährt und eine Champagnerflasche killt. Aber irgendwie ist es bei mir eher so, dass es dann, ich setze mal einen Haken dran, am nächsten Tag bin ich im Büro und sage, jetzt geht's jetzt erst recht. Und es ist immer nach dem großen Erfolg ist vor dem nächsten. Wir sind da, glaube ich, aktuell noch sehr rastlos, weil wir hungrig sind und noch viel mehr wollen. Deswegen ist es nicht so, dass ich sage, ich spüre das so die Wochen später noch oder so. Aber vielleicht sollte ich das mehr machen. Ich glaube, das sagt man viel. Man muss Erfolge auch feiern. Bisher haben wir das vielleicht noch ein bisschen zu wenig gemacht.
Alles klar, das habe ich aber auch in vielen Podcast-Folgen auch schon gehört, dass viele einfach ihre Erfolge manchmal zu wenig feiern. Man gönnt sich es manchmal zu wenig. Aber es ist halt immer die Frage, wann kippt es so mehr oder weniger in die andere Seite. Wir haben im Vorgespräch auch noch kurz drüber gesprochen.
Das Problem.
Achso, Entschuldige. Ja, bitte.
Ja, Ich sage, das Problem ist, dass wenn ich sechsstelligen Umsatz mache, dann kommen am nächsten Tag auch sehr viele Kunden, die irgendwas von einem wollen und dann kommen auch sehr viele Probleme. Das ist dann leider nicht so, dass man dann in Urlaub fahren kann, weil das Business dann ja dann im Ausnahmezustand ist. Auch der Versanddienstleister, der muss dann auch erstmal schlucken. Also es kommt ja dann auch mit viel Arbeit daher.
Genau, wir haben ja auch noch das Thema gehabt, dass wir über das Thema so Community gesprochen haben oder beziehungsweise, dass ihr euch zu Beginn einmal ins richtige Haus gesetzt habt. Magst du da vielleicht ganz kurz die Geschichte auch noch erzählen? Ich glaube, das ist sehr, sehr spannend für viele Zuhörerinnen und Zuhörer, dass auch neben euch schon Sportartikel verkauft wurden, so mehr oder weniger.
Du meinst jetzt unser Büro, mit wem wir hier im Büro sitzen? Oder,
genau, mit oder dem mit Konfigurator.
Ach so, ja. Also wir sitzen zusammen im Büro mit der Firma Spiced. Spiced ist eine sehr, sehr innovative und coole Firma für Sportartikel. Robin, der Gründer, ist ein Schulfreund von meiner Frau. Ein sehr versierter Handballer beim VfL Gummersbach. Vielleicht kennt das ja jemand in Österreich. Robin hat dieses... Es war zu der Zeit einer der wichtigsten Handballvereine in Deutschland. Aber ich glaube, in Österreich ist Handball dann gar nicht. Oder doch, in Österreich ist Handball groß, oder?
Ich glaube wahrscheinlich schon, aber ich bin da nicht in der Bubble drinnen, leider.
Okay. Naja, ist ja auch egal. Aber was er macht, ist, er produziert für Vereine, für Hobbysportler, aber auch für größere Geschichten. Sportartikel, die man sehr, sehr cool customizen kann. Die haben so einen Konfigurator und da kann man jedes kleine Detail verändern. Man kann mit Sublimationsdruck, das ist eine Technologie, die sonst sehr viel im Profisport eingesetzt wurde und im Hobbysport, Amateursport kennt man noch dieses alte Beflocken. Und durch diesen Sublimationsdruck gibt es eine unglaubliche Vielfalt an Möglichkeiten, die man, wie man sich kreativ quasi ausleben kann bei der Trikot-Design oder bei dem Sportdress-Design. Und die haben halt einen super coolen 3D-Konfigurator entwickelt. Und wir haben am Anfang Robin so ein bisschen unterstützt und es gibt auch eine Verbindung zu der Familie von meinem Co-Founder. Der Produzent von denen ist quasi, also der Produzent von Spiced ist in der Familie von meinem Co-Founder. Deswegen haben wir den Konfigurator nutzen dürfen für unsere Rucksäcke und setzen den jetzt auch gerade ein im Corporate-Bereich. Also wenn man auf unsere Webseite geht, airpack.de, und dann oben ist ein Reiter für Unternehmen. Wenn man darauf klickt, dann gibt es eine Seite, wo man diese 3D-konfigurierten Rucksäcke quasi erstellen kann. Und es ist halt total cool, dass wir diesen unglaublich coolen 3D-Konfigurator nutzen können, der wahrscheinlich in der Entwicklung jenseits von Gut und Böses, was die Kosten angeht, und wir einfach da so ein tolles Tool haben. Und das haben wir der Firma Spiced zu verdanken. Grüße gehen raus an dieser Stelle.
An die Nachbarn. Sehr, sehr schön. Das heißt, mal kurz, um die Learnings zusammenzufassen, zu Beginn auch viel Zeit ins Produkt zu investieren, in die Prozesse, wie auch die Produktion funktioniert, ob man da nicht schon für die Zukunft viel Zeit einsparen kann. Das Zweite ist, als Startup laufst du wahrscheinlich durch sämtliche Krisen, ob es jetzt Lockdown ist, Ukraine-Krieg etc. Ich glaube, dieses adaptive Leben sozusagen, das Anpassen an die Umstände, glaube ich, macht ein Startup extrem aus oder eine E-Commerce-Brand extrem aus, darauf in der eigenen Art und Weise zu reagieren. Das Dritte, du hast gesagt, Robert Mark ist da mit dabei gewesen, ein Gesicht zur Marke auch irgendwohin zu stellen. Wer ihn nicht kennt, gerne mal auf YouTube eingeben, dann wird man merken, man hat wahrscheinlich schon mal ein Video von ihm gesehen. Ich habe das mal vor kurzem von ihm erzählt, mir ist der Name nicht mehr im Gedächtnis geblieben. Kurz in YouTube reingeschaut und mir gedacht, ja, da habe ich mir schon einiges angeschaut. Und zu guter Letzt setzt dich ins richtige Haus. Also schaut, dass mit Leuten in Kontakt kommt, die vielleicht Ähnliches bewirken wollen wie ihr, vielleicht auch sogar ebenfalls Produkte produzieren oder in einem Dienstleistungssektor aktiv sind, wo ihr auch aktiv sind, und einfach da mal ein bisschen zu versuchen, die Synergien zu nutzen. Gut, das war viel Blick in die Vergangenheit. Wohin geht es die nächsten Monate für euch?
Also zu dem Zeitpunkt, wo der Podcast rauskommt, ist Redogo gelauncht. Jetzt gerade stehen wir kurz davor. Und das ist gerade das große Projekt, was wir aktuell pushen. Das ist die, die Firma, die wir übrigens gemeinsam mit Robert Mark Lehmann gegründet haben. Also Robert Mark Lehmann ist Co-Founder von Redoco. Und hier geht's letztlich, es ist ein sehr cooles Konzept, weil wir auf all unseren, also auf dem ganzen Fundament von AirPack aufbauen konnten. Von Produktion, Material, Design, Website Know-how, Performance Marketing Know-how, Strategy Know-how, bis hin auch zu den Kontakten. Und das alles auf einen völlig neuen Markt zu projizieren. Weil Hundeaccessoires ist ja was ganz anderes. Und dieser Markt ist für uns besonders spannend, weil wir einfach festgestellt haben, dass es hier noch sehr, sehr viel, also es gibt noch nicht so viele nachhaltige Player. Im Rucksackbereich ist das mittlerweile, gibt es da einige. Im Hundeaccessoires-Bereich noch nicht wirklich. Und mir ist auch aufgefallen, dass es noch nicht so viele Brands gibt, zumindest in dem Spielzeugbereich. Es gibt viele Marktplätze. Es gibt natürlich ein, zwei sehr coole Brands auch. Das will ich jetzt keinem abreden, aber es ist vielleicht nicht so durchsetzt wie der Rucksackmarkt. Und es ist für uns aber auch sehr spannend, weil wir jetzt von einer ganz anderen Ecke kommen. Jetzt sind wir durch Robert, können wir eigentlich sofort als Love Brand starten, was wir uns bei AirPack jetzt sehr, sehr lange aufbauen mussten, um da anzufangen. Und wir sehen das jetzt auf unseren Social-Media-Kanälen auch. Also der Redoco-Social-Media-Kanal zu dem aktuellen Zeitpunkt hat er, glaube ich, knapp 9000 Follower und die Interaktion da ist wirklich gewaltig. Wir haben mehr Reichweite als bei AirPack, wo wir, glaube ich, so bei 36.000, 37.000 sind. Wahnsinn. Und wir stellen aber fest, dass wir da direkt mit einer krassen Community starten. Mhm. Und die Leute haben auch alle voll Bock, die Produkte zu posten. Also wer einen Rucksack bei uns kauft, der ist sicher begeistert von dem Rucksack. Das weiß ich, das sehe ich an den Bewertungen und dem Feedback, was wir kriegen. Aber das postet ja jetzt, zumindest in der deutschen Kultur, jetzt nicht jeder so mal eben auf Instagram. Aber dein Hund, der toll mit dem Spielzeug spielt, also da ist mein Handy ja ganz schnell gezückt und eine Story rausgehauen. Und davon profitieren wir dann natürlich. Plus, dass wir mit unseren Produkten natürlich einmal auch nachhaltig sind. Ne? Also die Hunde, Knochen, Hunde, Bälle, die wir da haben, die sind zu 99% wirklich zu, oder 98, 99% aus Abfall und sehr, sehr robust. Und wir werden uns mit Robert auch noch für den Tierschutz einsetzen, also ein bisschen das Problembekämpfung von Straßenhundproblemen in Osteuropa. Das heißt, es hat auch wieder ein Purpose, so wie bei AirPack eben auch. Und ja, der Launch steht halt bevor und wir planen das wirklich ganz, ganz groß anzugehen, auch mit ein paar bekannteren Namen. Es ist vielleicht auch ein Österreicher dabei, der was posten wird, mal sehen. Er kriegt auf jeden Fall was von uns. Aber ich will das jetzt mal nicht vorwegnehmen. Könnt ihr ja jetzt gleich mal auf die Suche gehen, ob ihr da einen Post findet von einem tollen österreichischen Creator, den ich sehr, sehr, sehr cool finde auch. Da war es ein Cliffhanger, oder? Ja. Genau. Und das Zweite, was wir pushen wollen jetzt neben Redoco, ist diesen Corporate-Bereich. Diesen Corporate-Bereich möchte ich gerne auch mit Performance-Marketing pushen. Also jetzt bin ich wieder bei AirPack. Du siehst, das ist für mich in meinem Kopf schon eins geworden. Jetzt bin ich wieder bei dem Rucksack-Label, wo wir ja auch viel an Firmen verkaufen. Da glaube ich, dass wir ganz viel noch erreichen können, indem wir mit Unternehmen zusammenarbeiten, weil diese Unternehmen suchen nachhaltige Lösungen. Wir bieten eine Lösung an, die man auf dem Markt in der Art nicht findet, was die gestalterische Freiheit angeht und was die Nachhaltigkeit angeht. Vielleicht auch, was die Produktherkunft angeht. Ich glaube, viele Unternehmen finden es auch cool, dass es aus Europa kommt. Und hier machen wir aktuell noch gar nichts. Das Einzige, was wir machen, ist, wir bearbeiten Anfragen. Also wir schalten ganz, 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 ganz bisschen Google-Werbung, also nur auf Keywords. Mhm. Ansonsten machen wir nichts. Und die Anfragen sind, wir kriegen am Tag ein, zwei Anfragen von Unternehmen und wir glauben, wenn wir das jetzt mal nochmal irgendwie aufsetzen, ich weiß am Ende nicht, ob es LinkedIn-Werbung wird, ob es doch Meta-Werbung wird oder was völlig anderes. Aber hier mal zu versuchen, ein bisschen aktiver an Kunden zu gehen, das ist auf jeden Fall noch ein Projekt, was wir angehen werden, um in dem Bereich einfach auch zu wachsen. Und es ist ja gut, wenn man mehrere Standbeine hat, ne? Also wenn man ein bisschen diversifiziert ist als Unternehmen.
Absolut. Überhaupt im B2B-Vertrieb, wir haben es jetzt in den letzten Podcast-Folgen auch gehabt, das halt anderes geben wie im B2C-Bereich. Du hast halt eine niedrigere Frequenz bei den Anzahl der Anfragen sozusagen, aber ein viel höheres Volumina, das jedes Mal über den Tresen geht. Das ist dann halt die Frage, kann ich dem schon gut nachkommen? Ihr habt eure Prozesse aber dahingehend jetzt schon sehr, sehr gut aufgesetzt. Dementsprechend mache ich mir da jetzt überhaupt keine Sorgen mehr. Aber für andere ist natürlich die Prozessarbeit mal zu Beginn zu erledigen, weil nicht, dass du dann mit deinen ersten B2B-Kunden dein gesamtes Geschäft verkaufst und auch das, was in Zukunft kommt. Ja, cool. Ja. Vielen lieben Dank, Adrian, für deine E-Commerce-Insights. Da war sehr, sehr viel dabei. Und ich würde sagen, wir switchen mal kurz in den visionären Bereich rüber, der noch einmal über das Thema E-Commerce drüber streift. Du hast doch kurz schon Zeit gehabt, dich damit ein bisschen zu beschäftigen. Wie glaubst du, werden wir so 2030 den E-Commerce erleben?
Ja, wie der dann aussieht. Ja, das ist eine spannende Frage. Also ich, 2030 ist ja eigentlich gar nicht mehr so lange hin.
Stimmt.
Ich kann mir schon vorstellen, dass dieses ganze Thema Augmented Reality im E-Commerce-Bereich eine wichtige Rolle spielen wird. Ich meine, es gibt jetzt schon diese, ich hatte sie noch nie auf, diese Apple Vision Pro oder so heißt sie, glaube ich, ne? Ich stelle mir das so vor, also zum Beispiel jetzt bei unseren Rucksäcken. Da ist es natürlich ganz oft so, dass die Leute fragen, wie sieht es eigentlich in dem Rucksack drin aus, wie sind die Dimensionen für meinen Körper und so. Und das wäre natürlich extrem cool, wenn man weg von diesen Bildern kommt, die es ja seit zu Beginn vom E-Commerce, ich glaube 2000, was war das, wann kam eBay auf? 2004 oder 5 oder sowas? Ich weiß es nicht, jetzt ist wahrscheinlich völlig falsch, aber als eBay aufkam, da gab es doch schon Bilder und Text und Preis und so sieht doch eigentlich noch jeder Webshop aus, wenn man das so runterbricht. Klar, ein paar haben jetzt noch ein kleines Video, aber eigentlich hat sich seitdem nicht viel verändert. Und wenn wir es schaffen, dieses mehr 3D, was wir jetzt auch in unserem 3D-Konfigurator haben, auch in die Produktdarstellung zu bekommen, kann ich mir vorstellen, dass das total spannend wird und ganz vielen Brands auch super helfen wird, weil die Produkte dann besser verstanden und wahrgenommen werden. Das Thema Retourenrate zum Beispiel ist ja ein großes Problem. Was ich außerdem glaube, ist, dass der Bereich Handel und E-Commerce, also Offline-Handel und E-Commerce, mehr zusammenwachsen wird. Ich glaube, dass es mehr und mehr Shops geben wird, die gar nicht Ware mehr vor Ort haben, sondern die einfach nur diese Product Experience in ihren Läden haben und die Leute dann trotzdem online kaufen. Ich glaube, dass das immer mehr verschwimmen wird und das wird auch viele Probleme lösen, die wir heutzutage haben. Wir zum Beispiel bei AirPack müssen immer wahnsinnig aufpassen, wenn wir irgendwelche Offers machen, weil sonst regt der Handel sich auf und trotzdem müssen wir irgendwelche Offers machen. Und wenn das ein bisschen mehr gestreamlined ist, wäre total cool. Und das Spannendste fände ich natürlich, wenn wir im Bereich Shipping, wenn dann doch endlich mal die Drohnen von Amazon und Co. zum Einsatz kommen, die dann vor meiner Haustür landen und die Pakete bringen. Aber ich glaube, 2030 ist dann noch ein bisschen zu nah, kann ich mir nicht vorstellen, dass das dann...
Ja, das selbstfahrende Fahrzeug kann zumindest schon vor der Tür stehen. Also ich war jetzt gerade in L.A. und da fahren ja auch schon fahrerlose Fahrzeuge durch die Straßen. Ja. Drohnen ist natürlich die Frage, wenn ich jetzt meinen 40-Kilo-Teppich über den Himmel transportieren lasse, wird das wahrscheinlich nicht gehen. Bei kleineren Produkten vielleicht eher. Das ist natürlich auch ein Thema Luftraumüberwachung etc., Privatsphäre. Das sind natürlich ganz, ganz viele Themen, die da dann noch mit dazu aufkommen. Ja, sehr, sehr spannende Einblicke. Auch beim Thema Virtual Reality und Augmented Reality und dergleichen mit Apple Vision Pro. Auch ebenfalls in Amerika ausprobiert. Wie ich die aufgesetzt habe, wird auch mein Gehirn einfach nur gerattert in dem Moment und habe mir gedacht, das muss das Bestehende komplett disruptiv verändern über die nächsten Jahre, sobald in Europa da ein Launch erfolgt ist. Ja. Und ich sage jetzt mal, die wichtige Masse, da gibt es ein bestimmtes Wort dafür, die kritische Masse, dafür erreicht ist, dass da auch wirklich ein Anwendungsbereich in europäischen Ländern drin ist, glaube ich auch, dass sich da sehr, sehr viel tun wird. Und bis 2030, du hast das ja schon richtig gesagt, ist nicht mehr so lange Zeit, das sind nur mal 5 Jahre wahrscheinlich, also und ein paar zerquetschte Tage, ist gar nicht mehr so lang, aber in 5 Jahren kann trotzdem viel passieren, das darf man nicht unterschätzen. Zweite Frage, ja. Was können die Deutschen...
Eine Sache, die mir gerade noch eingefallen ist, die ich in dem Kontext, also in meiner Vorbereitung bin ich nicht drauf gekommen, weil es gerade Ich glaube, wir kriegen das ja immer mehr mit, dass Werbung schalten, dass dieses Performance, dieses Media Buying wird ja immer irrelevanter, weil die Algorithmen das auch immer viel besser verstehen. Und das bedeutet ja letztlich, dass wenn diese Entwicklung weitergeht, dass gar nicht mehr der beste Marketer gewinnt, sondern einfach das beste Produkt. Das könnte im Bereich E-Commerce, glaube ich, noch sehr viel auslösen, weil ich glaube, aktuell ist es schon noch so, dass die besten Marketer einfach gute Aktionen fahren und viel verdienen können und vielleicht noch nicht mal ein tolles Produkt haben. Und das wird, glaube ich, immer weniger. Also man sieht es ja auch, das Dropshipping ist ja schon ein bisschen auf dem absteigenden Ast. Also diese Zeit ist ja immer mehr vorbei, glaube ich. Und ich kann mir vorstellen, dass im Performance-Marketing-Bereich dann wirklich das Produkt im Vordergrund stehen wird. Und wenn das Produkt gut ist, dann wird eine Kampagne performant sein. Und wenn nicht, dann nicht. Mhm. Kann mir gut vorstellen.
Ja, guter Nachtrag. Überhaupt auch schon so unter den
Klingeln. Jetzt aber zum nächsten
Dropshipping vorbei, Fragezeichen. Es kommt ja auch die Produktverordnungsrichtlinie, die dann auch den verpflichtet, die Hersteller und dergleichen anzuführen. Da werden viele, die von Alibaba und Co. alles Mögliche beziehen, zum Zittern anfangen, wenn das dann tragend wird. Genau, kommen wir zur Frage zurück. Was können Deutsche von Österreichern lernen und umgekehrt?
Ja, das ist eine... Ich habe über die Frage nachgedacht und ich muss sagen, dass mir das sehr schwer fällt, weil jetzt werden sich vielleicht die Fingernägel kräuseln bei den ein oder anderen Österreichern, aber wenn ich jetzt über Deutschland und Österreich nachdenke, dann ich würde fast sagen, ein Mensch, der aus Bayern kommt, der ist einem Österreicher näher als jetzt mir, einem Kölner. Weil die Kulturen in diesem Bereich ja sehr nah beieinander sind und die ganz hier die Saubreißen, sagt ihr, glaube ich, die sind ja nochmal völlig anders. Deswegen, also immer wenn ich an Österreich denke, dann habe ich eigentlich das Gefühl, dass das ja auch irgendwie Bayern sein könnte oder auch Südtirol. Also für mich ist diese Bergregion, das ist für mich alles sehr ähnlich. Deswegen glaube ich, dass ich diese Trennung gar nicht so Deutsch-Österreich machen würde, sondern eher so ein bisschen Alpenregion oder so. Finde ich dann schon Unterschiede. Ich glaube, dass in Österreich gibt es natürlich eine wunderschöne Natur. Die Leute sind, glaube ich, in so einer schönen Natur einfach nur mal ein bisschen ausgeglichener. Ich meine, in Köln frage ich mich immer, was mache ich denn nach der Arbeit? Schön sieht es ja nicht aus. Ich kann jetzt nicht aus der Tür rausgehen und habe da das Alpenpanorama und kann irgendwie wandern und klettern gehen. Deswegen habe ich das Gefühl, in Österreich sind die Leute in meiner Wahrnehmung ein bisschen gelassener und vielleicht genießen sie das Leben ein bisschen mehr. Und in Deutschland haben wir natürlich eine bessere Nationalmannschaft, ist jetzt auch EM, das muss ich an dieser Stelle ganz klar sagen.
Also wenn der Podcast rauskommt, wird man dann sehen, wie weit Deutschland gekommen ist.
Hoffentlich.
Das ist echt ein Pfahl in der Hand halt. Ach, ich freue mich jetzt schon.
Hoffentlich, Alter, das ist gut. Naja, mal sehen, sehen wir mal. Ja, ich bin guter Dinge, was das angeht. Die letzten Turniere haben sie auch nicht so gut gemacht. Vielleicht wird dieses Jahr ganz gut. Ich glaube, die Deutschen können ein bisschen mehr Lebensfreude und Gelassenheit von den Österreichern lernen. Und andersrum ist es vielleicht so ein bisschen, ich könnte mir vorstellen, dass wir hier in Region Westdeutschland, Köln, so wo ich herkomme, dass die Leute hier nochmal eine andere Offenheit haben. Also man sagt immer, die Kölner, der Rheinländer ist ein sehr offener Mensch, geht sehr viel auf Leute zu, trinkt doch einen mit, ne? Man spricht die fremden Leute in der Kneipe an und wird ganz schnell irgendwie kommt ganz schnell in Gespräche und so. Und ich glaube, diese Offenheit aus dem Rheinland zumindest, die können andere, glaube ich, von uns ganz gut lernen.
Das,
ich bin ja ein Rheinländer. Genau, wie ein Rheinländer hier.
Also von Österreich die Gelassenheit, die Ausgeglichenheit von Deutschland oder zumindest aus deinem Bereich aus Köln, die Offenheit. Auch eine gute Freundin von mir ist auch vor kurzem nach Köln gezogen aus Österreich, die auch schon euren Akzent übernommen hat.
Ja, und hat sie das bestätigt?
Aus Besser, aber sie sagt auch, man kommt sehr, sehr schnell mit Leuten in Kontakt. Da muss ich fast ein bisschen mit einnicken. Man kennt den Wiener Grand sozusagen, also die grundsätzliche Abneigung von Österreichern mit Fremden, besonders Personen, die nicht aus Österreich sind, zu reden. die gibt's, die kann schon vorkommen, überhaupt, wenn man in Wien im falschen Bezirk ist. Aber ja, gut, da wird mir, glaube ich, keiner widersprechen. Vielleicht eine letzte Abschlussfrage noch, was war so deine...
Aber weißt du, was ich... Sorry, wir sind, glaube ich, so ein bisschen versetzt.
Ja, voll.
Ich wollte fragen, würdest du da mitgehen, dass... Also das darfst du jetzt wahrscheinlich nicht in einem österreichischen Podcast sagen, aber diese Idee, dass ein Bayer letztlich ist er dem Österreicher in ganz vielen Dingen kulturell doch super nah und mir eigentlich gar nicht. Also zum Beispiel jetzt Lederhosen, das Bier und die Brezen und das von der kulinarischen, vom Schnitzel bis hin zu, also es ist irgendwie immer, wenn ich in München bin, dann komme ich mir vor, das ist ja eigentlich ein bisschen wie jetzt in Österreich.
Voll, Wien und München sind so wie zwei Brüder, habe ich manchmal das Gefühl. Nur, dass man in München definitiv ein bisschen gescheiter redet als bei uns in Wien. In Wien, ja, verwurschteln wir die Worte einfach nur. Und in Bayern hörst du schon, dass ein Deutscher drinnen steckt sozusagen. Aber sonst so von der Kultur und so vom Vibe her, finde ich, ist es schon sehr ähnlich. Also da... Ich glaube, gehen auch viele Leute mit mir konform. Wenn man selber jetzt mit Berlin vergleichen würde, wäre, glaube ich, keiner mehr dabei. Also da merkt man dann schon ein bisschen die kulturellen Unterschiede, auch das Gefühl in der Stadt und dergleichen. Da hat halt jeder so seine Liebhaber und Anhänger. Ja, was war so abschließend vielleicht noch dein schönster Moment oder einer deiner schönsten Momente im Zuge deiner Selbstständigkeit im Zuge deines Unternehmertums? Kannst du dich dann an irgendwelche bestimmten Momente erinnern?
Also ich glaube, da muss ich, also es gibt natürlich viele Highlights, aber einer der schönsten Momente, und das ist einer, den man, wenn man gründet, vielleicht sogar recht schnell kriegt, war so der erste Moment, wo ich festgestellt habe, dass Leute unsere Produkte kaufen, die ich nicht kenne. Also die ersten Rucksäcke, die sind natürlich an Friends and Family gegangen und beim Kickstarter ging das dann natürlich, hatte man natürlich einige, die man auch nicht kannte, aber als ich dann irgendwann so festgestellt habe, wow, da gibt es einfach Leute irgendwo auf der Welt, in Österreich, in Deutschland, in Frankreich, wo auch immer, die toll finden, was ich mache und die sich das Produkt, was ich gemacht habe, gekauft haben. Das war irgendwie ein cooler Moment und dann natürlich die Momente, wenn ich, als wir ganz wenige Rucksäcke verkauft haben und ich mal einen Rucksack in freier Wildbahn gesehen habe, das ist auch immer ein kleines Highlight gewesen. Das ist bei einem Rucksack natürlich total cool, weil das geht recht schnell. Ne? Also Leute tragen das in der Öffentlichkeit auf dem Rücken, das kommt, glaube ich, schneller vor, als wenn ich Unterwäsche verkaufe oder so.
Das ist auch mal kurz schauen.
Das ist auf jeden Fall auch total cool. Und ich glaube, so das erste Mal festzustellen, dass man ein Team aufgebaut hat, die alle an einem Strang ziehen, die alle hinter der Idee stehen, die gern zur Arbeit kommen und die einfach die Vision mit einem teilen, das ist auch ein total cooler Moment gewesen.
Sehr, sehr fein. Überhaupt mit dem ersten Punkt gehe ich auch sehr mit. Ich kann mich erinnern an meinen Sommertag, wo wir das erste Mal bei uns einen E-Commerce-Führerschein, also unsere Online-Ausbildung, an eine Person in Deutschland verkauft haben, die ich weder in LinkedIn hatte noch sonst irgendwo. Und ich immer dachte so, oh mein Gott, das ist genau das, worauf ich hingearbeitet habe, dass auf einmal irgendjemand, während ich gerade im Flugzeug oder im Zug irgendwo hin bin, diesen Kurs kauft. Und das war so ein, oha, das gibt's wirklich. Das ist nicht diese Instagram Blödelei, die dir vorgespielt wird von Coaches, sondern du kannst dich wirklich dorthin arbeiten und du kannst genau das mit deiner Selbstständigkeit erreichen. Ja. Und ich glaube, mit dieser wunderschönen Anekdote würde ich sagen, vielen lieben Dank, Adrian, dass du da jetzt ganz, ganz viele Insights, auch E-Commerce-seitig mit uns geteilt hast, dass du die Zeit genommen hast, so viel in deine Geschichte, aber auch vielleicht in die Zukunft mit uns zu blicken. Und wenn sich jetzt Leute denken, urcooler Typ, ich würde extrem gerne mit dir in Kontakt kommen oder mit euch in Kontakt kommen oder vielleicht sogar Rucksäcke bestellen. Wie erreicht man euch bzw. dich dann am besten?
Also man findet mich auf LinkedIn. Unter einfach meinem Namen, steht sicher irgendwo in den Shownotes. Ansonsten einfach über unsere Website kann man eine E-Mail schreiben oder auch gerne über Social Media. Also AirPack oder Redogo in die DMs sliden, wie man so schön sagt, und ein bisschen Liebe da lassen. Freuen wir uns mal drüber.
Sehr, sehr fein. In diesem Sinne, vielen lieben Dank, Adrian, für deine Zeit und vielen lieben Dank an unsere Zuhörerinnen und Zuhörer fürs Zuhören. Bis bald.
Bis dann. Vielen Dank auch von mir. Ciao, ciao.
Ich hoffe, dir hat die heutige Folge mit Adrian wieder gut gefallen. Sehr gerne kannst du uns wieder damit unterstützen, indem du den Podcast teilst und ihn positiv bewertest. Solltest du selbst Themen einbringen wollen oder mit uns in Kontakt kommen wollen, findest du natürlich wie gewohnt alles in den Shownotes. Ich bedanke mich bei dir mal wieder fürs Zuhören und wünsche dir eine wunderbare restliche Woche. Bis bald.